Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Zinspolitik im Gleichschritt. Die Europäische Zentralbank erhöht die Leitzinsen noch einmal, genauso wie die Währungshüter in den USA und Großbritannien. Goldene Zeiten also für Banken. Die Deutsche Bank zum Beispiel, sie verdient so viel wie seit 15 Jahren nicht mehr. Warum schwächelt die Aktie trotzdem? Rekordgewinne auch für Ölkonzerne. Jüngstes Beispiel ist Shell. Das sind die Themen dieser Sendung. Ich bin Jonas Rehse. Herzlich willkommen. Es ist die fünfte Zinserhöhung in Folge. Der Leitzins im Euroraum steigt auf 3%. Das hat die Europäische Zentralbank bei ihrer ersten geldpolitischen Sitzung des Jahres beschlossen. Und auch für die Zukunft hat sie Entschlossenheit demonstriert. Brigitte Scholtes.
Die Europäische Zentralbank bleibt bei ihrer straffen Geldpolitik. Sie hat die Leitzinsen im Euroraum um weitere 50 Basispunkte erhöht. Damit liegt der wichtigste Zinssatz nun bei 3,0%. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte nach der Sitzung des EZB-Rats:
The Governing Council will stay the course.
Der EZB-Rat bleibt auf Kurs. Wir werden die Zinsen stetig weiter erhöhen und auf einem Niveau belassen, das genügend restriktiv ist, damit die Inflation in absehbarer Zeit wieder auf ihr mittelfristiges Ziel von 2% sinkt. Deshalb haben wir heute die Leitzinsen erhöht und beabsichtigen, das weiter zu tun. Wegen des zugrunde liegenden Inflationsdrucks haben wir die Absicht, die Leitzinsen bei unserer nächsten Sitzung im März um weitere 50 Basispunkte zu erhöhen. Danach werden wir anhand der Datenlage über den weiteren Weg der Geldpolitik entscheiden.
Of our monetary policy.
Es geht also weiter mit den Zinserhöhungen. Doch dass die EZB sowie die Kapitalmärkte das hoffen, im weiteren Jahresverlauf an Zinssenkungen denke, diese Hoffnung wollte die EZB-Präsidentin den Märkten offenbar austreiben. Zwar seien die Energiepreise gesunken, sie seien aber immer noch zu hoch. Es gäbe aber einige Lichtblicke. Aber die Kerninflation mache der EZB Sorgen, sagte Lagarde. Die berücksichtigt nicht die Veränderungen der Energie-, Nahrungs- und Genussmittelpreise. Damit ist die Lage im Euroraum anders als in den USA. Deren Notenbankchef Jerome Powell hatte gestern von einer nachlassenden Preissteigerung gesprochen, die jedoch immer noch auf hohem Niveau liege. Christine Lagarde. Ich würde sicherlich nicht behaupten, dass es schon eine disinflationäre Entwicklung gibt. Dafür ist die Kerninflation noch viel zu hoch. Die lag im November bei 5%, ist im Dezember auf 5,2% gestiegen und auf diesem Niveau geblieben. Das ist das höchste Niveau, das wir in unserem Teil der Welt je gesehen haben. Der zugrunde liegende Inflationsdruck ist also da, gesund und munter.
Alive and kicking.
Auch Deutsche Bankchef Christian Sewing unterstützt diesen restriktiven Kurs der Notenbanken. Heute Morgen sagte er:
Eine Abkehr von diesem Weg würde den Kampf gegen die Inflation nur gefährden und wäre damit ein Risiko für unsere langfristige Wirtschaftsentwicklung. Und deshalb unterstützen wir die Zentralbanken so sehr darin, ihren konsequenten Kurs fortzusetzen.
Die Notenbank will nicht nur die Zinsen weiter anheben, sie möchte auch ihre in der Krise stark aufgeblähte Bilanz reduzieren. Sie hatte insgesamt für knapp 5 Billionen Euro Wertpapiere gekauft und die auslaufenden Papiere wieder am Markt angelegt. Von März bis Ende Juni sollen nun die Bestände im älteren Kaufprogramm APP monatlich um 15 Milliarden Euro reduziert werden. Das geschieht so vorsichtig, damit die Finanzmärkte sich darauf einstellen können. Für Verbraucher und Sparer hat der Kurs der EZB direkte Auswirkungen. Die Kreditzinsen etwa für Baudarlehen dürften weiter steigen, während die Banken bald ihre Zinsen auf Einlagen wie Tagesgeld erhöhen dürften. Doch solange die Inflationsrate darüber liegt, verlieren sie weiter real Geld.
Brigitte Scholtes, den Zinsen. Zinsschritt. Infolge hat die Bank of England hinter sich. Der Leitzins steigt hier um einen halben Punkt auf 4%. Die Inflation in Großbritannien ist weiterhin zweistellig. Aktuell ist es also ein gutes Zinsumfeld, lukrative Bedingungen für Banken. Das wird auch in deren Bilanzen deutlich. Nach zahlreichen Krisen und Skandalen hat auch die größte deutsche Bank wieder ordentlich verdient. Nämlich die Deutsche Bank verzeichnet für 2022 einen Gewinn von 5,6 Milliarden Euro. Mischa Erhardt.
Inmitten der Krise hat die Deutsche Bank ihr bestes Ergebnis seit 15 Jahren eingefahren. Also ihr bestes Ergebnis seit dem Zeitpunkt vor der großen Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise infolge der Pleite von Lehman Brothers. Konzernchef Christian Sewing führt das zurück auf eine unter seiner Ägide vor 3 Jahren gestartete und gelungene Umstrukturierung seines Instituts. Die habe ein solches Ergebnis ermöglicht, trotz widriger Bedingungen infolge der Krise.
Meine Damen und Herren, auf das, was wir in diesem Umfeld in der Bank geschafft haben, sind wir im Vorstand sehr stolz. Und für die Deutsche Bank ist das nichts anderes als ein Meilenstein.
Unter dem Strich hat Deutschlands größte Privatbank nach Abzug von Zinszahlungen an Anleihegläubiger rund 5 Milliarden Euro verdient. Damit hat die Deutsche Bank ihren Gewinn gegenüber den 1,9 Milliarden Euro im Vorjahr also deutlich mehr als verdoppelt. Das ist zum einen Folge weiterer Kosteneinsparungen, die auch im vergangenen Jahr weitergingen. Im Zuge des Umstrukturierungsprozesses sind in dem Institut in den vergangenen Jahren tausende Stellen gestrichen worden. Geholfen hat aber auch eine Steuergutschrift von fast 1,5 Milliarden Euro. Und schließlich geben die von den Notenbanken im vergangenen Jahr stark angehobenen Zinsen der Bank Rückenwind. Die haben vor allem im Geschäft mit Unternehmenskunden, also der Unternehmensbank, die Gewinne sprudeln lassen.
Der Zinsüberschuss erhöhte sich im vergangenen Jahr um 39% dank eines gestiegenen Zinsniveaus, aber auch durch ein höheres Geschäftsvolumen.
So Finanzchef James von Moltke. Und das wiederum hat auch die Umsätze in der Unternehmensbank in die Höhe getrieben.
Die Erträge stiegen gegenüber dem Vorjahr um 23% auf 6,3 Milliarden Euro und erreichten damit den höchsten Wert seit Gründung der Sparte.
Auch im Geschäft mit Privatkunden lief es für die Deutsche Bank im vergangenen Jahr gut. Hier haben sich die Gewinne sogar verfünffacht. Damit haben Geschäfts- und Privatkunden der Bank ein besseres Ergebnis eingebracht als das Investmentbanking. Das hat vor allem bei der Beratung und Begleitung von Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen gelitten. Im Zuge der Umstrukturierung hatte die Deutsche Bank das Investmentbanking zurechtgestutzt und Teile abgestoßen oder eingestellt. Nicht genug, meint der unabhängige Bankenanalyst Dieter Hein von Fair Research.
Eine Geschäftsbank wie die Deutsche Bank aus meiner Sicht ist besser beraten, wenn sie die Geschäfte im Investmentbanking deutlich runterfährt. Aber die Strategie verfolgt Herr Seewink nicht. Also von daher die Risiken potenziell auch in der Zukunft bleiben bestehen.
Aufgrund der aktuellen hohen Unsicherheiten jedenfalls hat die Bank ihre Risikovorsorge deutlich in die Höhe geschraubt, von gut 500 Millionen auf 1,2 Milliarden Euro. Christian Seewing sieht die Bank damit auch für kommende Unsicherheiten gut gewappnet.
Die Bank ist auf einem absoluten Wachstumskurs. Keiner hat für möglich gehalten, dass die stabilen Geschäftsfelder so wachsen, wie sie jetzt wachsen. Das gibt uns einfach die gesamte Zuversicht auch in die Zukunft.
Auch wenn die Risiken und Unsicherheiten infolge des Ukraine-Krieges oder geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China in diesem Jahr hoch bleiben werden. Sollten keine allzu großen Verwerfungen kommen, rechnet die Deutsche Bank auch für 2023 mit Wachstum und einem noch höheren Vorsteuergewinn als im vergangenen Geschäftsjahr.
Tja, die Aktienbesitzer der Deutschen Bank hat es trotzdem nicht gefreut. Warum der Kurs der Deutschen Bank heute gefallen ist, das ist eine Frage gleich hier im Börsengespräch. Ein wenig verblüffen ja diese guten Bilanzen schon angesichts der schwachen Konjunktur, Krieg in der Ukraine, Inflation, Lieferkettenprobleme. Dem allen zum Trotz haben Deutschlands Exporteure im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Eva Bahner.
Trotz Ukraine-Krieg und gestörter Lieferketten haben Deutschlands Exporteure 2022 einen neuen Rekord aufgestellt. Waren made in Germany im Gesamtwert von 1.564 Milliarden Euro wurden ins Ausland geliefert. Das berichtet das Statistische Bundesamt. Damit stieg das Exportvolumen gegenüber 2021 nochmals um 14,3%. Rechnet man allerdings die Preiserhöhungen der vergangenen Monate heraus, die Exporte teurer machen und damit auch das Gesamtvolumen, sieht die Exportbilanz nicht mehr ganz so gut aus. Genau beziffern lässt sich der Inflationseffekt nicht, da das Statistische Bundesamt keine preisbereinigten Außenhandelsdaten veröffentlicht. Der Bundesverband der deutschen Industrie lässt allerdings mitteilen, Deutschland habe 2022 Weltmarktanteile und Wettbewerbsfähigkeit verloren. Die deutschen Exporte hätten sich preisbereinigt um 2 Prozentpunkte schwächer entwickelt als der globale Handel. Einen deutlichen Dämpfer gab es zum Jahresende für den deutschen Außenhandel. Im Dezember sanken die Exporte um 6,3% gegenüber November, stärker als erwartet. Die Importe gaben um 6,1% nach.
Und noch eine gute Nachricht. Die deutschen Gasspeicher haben das Füllstandsziel von 40% zum 1. Februar mehr als erreicht. Mit 78,6% waren sie fast doppelt so voll wie vorgeschrieben. Das hat heute die Bundesnetzagentur mitgeteilt. Und täglich grüßt das Murmeltier. Heute ist in den USA der dazugehörige Groundhog Day. Und an dieses jährlich wiederkehrende Ereignis erinnert auch der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern. In der Nacht gab es dazu das erste Gespräch zwischen US-Präsident Biden und dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Können sich beide nicht einigen, dann droht wieder einmal eine Haushaltssperre. Doris Simon, live in Washington. Wie viel von und täglich grüßt das Murmeltier hat denn dieser Streit?
Ja, da ist schon sehr viel von täglich grüßt das Murmeltier dabei. Genau genommen geht es ja erstmal um die Erhöhung der Schuldenobergrenze, also die Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der USA. Die laufe im Juni aus, hat Finanzministerin Yellen ja vor einigen Wochen gewarnt. Wie gesagt, diesen Streit gibt es häufig, aber manches ist auch anders dieses Mal. Denn wir haben jetzt seit November eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sehr knapp, aber darunter etliche Hardliner. Und die haben sich festgelegt, dass sie die Schuldenobergrenze nur erhöhen wollen, wenn im Gegenzug im Haushalt, das ist eine andere Geschichte, tiefe Einschnitte vorgenommen werden. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas gefordert wird, aber auf beiden Seiten erinnert man sich an 2011 und Joe Biden, der Präsident, erinnert sich ganz genau daran, weil er nämlich damals Vizepräsident war unter Obama und mit den Verhandlungen über genau diese Dinge betraut war. Und damals war es so, dass man mehr in Hinterzimmern verhandelt hat, nicht ganz klar war, was bieten die einen, was wollen die anderen. Und Joe Biden hat für sich die Lektion draus gezogen. Diesmal mache ich das ganz anders. Ich sage ganz klar, beide Dinge werden nicht vermischt. Schuldenobergrenze ist ein Thema, Haushalt ist ein anderes. Zuerst müssen wir die Schuldenobergrenze erhöhen, um die Zahlungsfähigkeit zu erhalten. Und er hat außerdem den Ansatz gewählt, ich gehe in die Öffentlichkeit damit. Es gibt keine Hinterzimmerdienst mehr. Deswegen auch das Treffen gestern in aller Öffentlichkeit im Weißen Haus. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, haben sich die Republikaner vorgenommen, sie werden sich diesmal nicht vom Weißen Haus da reinzwingen lassen, sondern werden durchsetzen, dass es gleichzeitig Einschnitte im Budget gibt. Insofern schon eine andere Situation.
Ich glaube, 2011 hatte Biden sowas gesagt wie, es ist eine Verhandlung zwischen, ich gebe Ihnen mein Fahrrad, dafür kriege ich die Golfschläger. Was sind denn dieses Mal die inhaltlichen Knackpunkte?
Naja, die inhaltlichen Knackpunkte stehen noch nicht fest, weil diese republikanische Mehrheit im Haus sehr klein ist und sehr unterschiedliche Vorstellungen hat, wo, wenn eingeschnitten werden soll und wenn auch wie. Nur ein Beispiel, einige liebäugeln mit starken Einschnitten bei Sozialausgaben. Das lehnt aber zum Beispiel der Parlamentsvorsitzende Kevin McCarthy ab. Das lehnt auch der frühere Präsident Donald Trump ganz entschieden ab, weil das natürlich unpopulär ist, bei Renten oder der Krankenversicherung der staatlichen einzuschneiden. Andere möchten in den Verteidigungsausgaben kürzen, aber da gibt es natürlich viele Republikaner, die dem nie zustimmen werden wollen. Auch die Art und Weise, wie wird man das festlegen, die Einschnitte, wird es da eine Obergrenze geben oder muss jedes Jahr der Haushalt demnächst geringer werden? All das steht noch nicht fest. Und das macht es ebenso schwierig, auch für Parlamentsvorsitzenden Kevin McCarthy, der sich ja gestern auch vorsichtig, zwar in den üblichen Plattitüden, wie man das nach solchen Erstgesprächen tut, geäußert hat, aber vorsichtig gesagt hat, es war ein gutes Gespräch, wir bleiben dabei. Niemand möchte hier die Verantwortung dafür haben, dass es zur Zahlungsunfähigkeit kommt. Und wie gesagt, 2011 war man zwei Tage davor, bevor man sich geeinigt hat.
Und welche Konsequenzen hätte so ein Zahlungsausfall?
Schwer zu sagen. Auf jeden Fall nicht nur Konsequenzen für die USA. Wenn wir auf 2011 gucken, damals wurde das Land, die Kreditwürdigkeit der USA zum ersten Mal in der Geschichte heruntergestuft. Und es hätte natürlich nicht nur, wie gesagt, Auswirkungen auf die USA, sondern auf die gesamte Wirtschaft in der Welt. Und es würde alles auf jeden Fall sehr viel teurer und in jeder Hinsicht kostspielig für die USA.
Danke, Doris Simon, live aus Washington. Wir kommen wieder ins Inland. Servicewüste Deutschland. Ein Ausdruck dessen ist jedes Jahr die Schlichtungsbilanz der Bundesnetzagentur. Sie listet auf die Fälle, in denen sie zwischen Verbrauchern und Dienstleistern wie Telefongesellschaften oder Stromanbietern vermittelt hat. Im vergangenen Jahr haben diese Fälle deutlich zugelegt, um fast 50% nämlich. Und häufige Problemzone war dabei die Post. Merle Giebeler.
Es gibt offenbar großen Bedarf an einer neutralen Anlaufstelle, um Streitigkeiten mit Postdienstleistern zu klären. Das bilanziert die Bundesnetzagentur, die die Stelle betreibt. Über 3000 Mal haben Verbraucherinnen und Verbraucher sich im vergangenen Jahr an die Schlichtungsstelle Post gewendet, meist wegen verlorener oder beschädigter Sendungen. Die meisten Beschwerden richteten sich dabei gegen die Deutsche Post DHL-Gruppe, gut ein Zehntel gegen Hermes. Das zeige laut Bundesnetzagentur den großen Marktanteil dieser Unternehmen im Privatkundensegment. Die Schlichtungsstelle konnte in knapp 900 der 3000 Verfahren eine gütliche Einigung erzielen und somit ein Gerichtsverfahren vermeiden. Zahlreiche Anträge wurden aber auch abgelehnt. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen zum Beispiel erst selbst versuchen, sich mit dem Postunternehmen zu einigen, bevor ihr Fall schlichtungsfähig ist. Ein Postschlichtungsverfahren ist für Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos. Postunternehmen sind zur Teilnahme am Verfahren verpflichtet, sofern keine Sonderbedingungen vereinbart wurden.
Wer ein Fahrrad kaufen wollte in den vergangenen Monaten, der hatte häufig ziemlich zu kämpfen. Einmal mit ungewohnt hohen Preisen und zum anderen mit langen Lieferzeiten. Für die Fahrradhersteller waren das gute Zeiten. Während Corona haben sie einen regelrechten Boom erlebt. Und die deutsche Fahrradindustrie, die ist fest davon überzeugt, dass der Boom mit dem Ende der Pandemie trotzdem anhält.
Die Branchenwitterung ist klar, gerade ein wenig betrübter Himmel, ein wenig Regen. Das Branchenklima auf der langen Achse ist sehr, sehr gut. Fahrrad gehört zu nahezu allen urbanen und suburbanen Fragestellungen.
Ein paar Dellen in den Kurven für Absatz und Produktion der Fahrradbranche, aber kein langfristiger Abwärtstrend. So beschreibt Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad die Entwicklung einer Branche, die von der Corona-Pandemie enorm profitiert hat. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden deutschlandweit nach Angaben des Zweirad-Industrieverbandes über 5 Millionen Fahrräder verkauft. Gleich mal 700.000 mehr als im Vorjahr. Und 2021 waren es immerhin noch 4,7 Millionen. Wichtig dabei:
Die Hälfte der verkauften Fahrräder waren E-Bikes, also Pedelecs.
So Rainer Kohlberg, Sprecher des Zweirad-Industrieverbandes. Corona, die Zeit, als vieles nicht mehr möglich war, Radfahren aber schon. Die Fahrradbranche erlebte einen Boom. Selbst im ersten Halbjahr 2022 verliefen Produktion und Absatz von Fahrrädern noch stabil. Aber dann?
Was wir gesehen haben, dass wir in der zweiten Jahreshälfte und insbesondere im letzten Quartal des letzten Jahres wirklich eine deutliche Kaufzurückhaltung hatten. Und es war wirklich ein sehr gemischtes Jahr.
Ist mit Corona plötzlich auch die Lust aufs Fahrradfahren verflogen? Keineswegs, sagt Rainer Kohlberg vom Zweirad-Industrieverband. Der Einbruch hänge eher mit etwas anderem zusammen. Nämlich?
Einfach mit der Kaufzurückhaltung kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, ging mir persönlich genauso, wenn man nicht weiß, wie die nächste Nebenkostenabrechnung aussieht, wenn man nicht weiß als Unternehmen, ob ich mir irgendwie noch die Energiekosten leisten kann etc., dann stellt man größere Ausgaben gerne erstmal zurück und sagt zuerst mal gucken.
Und der Kauf eines Fahrrads, zumal mit elektrischem Hilfsmotor, ist durchaus eine größere Ausgabe.
Für ein Elektrorad, also für das Jahr 2022, jetzt so aus dem Bauch raus, wir haben noch nicht alle Zahlen, werden wir mit Sicherheit an die 4.000 Euro drankommen beim E-Bike.
Sagt Tobias Hempelmann vom Verband des Deutschen Zweiradhandels. Er sieht der bevorstehenden Fahrradsaison entspannt, ja nachgerade erwartungsvoll entgegen, trotz möglicher Kaufzurückhaltung. Denn immer mehr werde das Fahrrad nicht nur als Freizeit- und Sportgerät, sondern auch als Verkehrsmittel für den Alltag genutzt.
Ganz viele Leute merken jetzt oder haben es gemerkt, dass man die Fahrräder für den ganzen Tag, für den Weg zur Arbeit und ähnliches gut einsetzen kann. Parkplatzproblematik und alles.
Hinzu kommt, immer mehr Unternehmen unterstützen ihre Beschäftigten mit Zuschüssen beim Umstieg vom Auto aufs Fahrrad und das mit steuerlicher Unterstützung.
Das ist das Thema Dienstradleasing, wie dies auch weiterhin vielen Leuten ermöglicht, Fahrräder günstig mit steuerlichen Vorteilen zu erwerben, der gesamte öffentliche Dienst. Alles, was nicht verbeamtet ist, ist da jetzt zugekommen. Da haben wir momentan eine sehr starke Nachfrage.
Was aber zu beobachten sei, Überhitzungserscheinungen der Branche in den Corona-Jahren, die sich in längeren Wartezeiten für Neufahrräder und Ersatzteile niederschlugen, gehen wieder zurück. Mehr Normalität kehrt ein. So beobachtet Tobias Hempelmann vom Verband des deutschen Zweiradhandels.
Genauso sieht, dass das Tempo so ein bisschen rauskommt aus der Geschichte. Das heißt, dieser jährliche Modellwechsel, teilweise Vorstellung von neuen Modellen, wenn die eigentliche Modelle noch gar nicht im Markt sind, schon neue Modelle vorzustellen, dass die ganze Branche mal so ein bisschen runterkommt.
Eine Branche, die deutschlandweit mit Fahrrädern und E-Bikes nach Angaben des Zweirad-Industrieverbandes jährlich über 6 Milliarden Euro umsetzt.
Thomas Wagner über den Krisengewinner Fahrradindustrie. Und die Bezeichnung Krisengewinner, die trifft noch stärker auf die Energiekonzerne zu. Nach ExxonMobil und Chevron hat auch der britische Shell-Konzern einen Rekordgewinn eingefahren und dürfte damit wieder die Diskussion um Übergewinne anfachen. Imke Köhler.
Die hohen Öl- und Gaspreise haben Shell einen Rekordgewinn beschert. 2022 stieg der bereinigte Gewinn des Energiekonzerns auf knapp 40 Milliarden US-Dollar. Damit hat sich der Gewinn innerhalb eines Jahres verdoppelt. Der Ölmulti hat erneut ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Das Management will in den nächsten 3 Monaten Aktien in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Bis Anfang Februar hat Shell bereits Aktien im Wert von 19 Milliarden Dollar zurückgekauft. Trotz Rekordgewinnen haben die britischen Energieriesen BP und Shell in Großbritannien in jüngerer Vergangenheit wenig oder gar keine Steuern bezahlt, obwohl die Regierung eine Übergewinnsteuer eingeführt hat. Allerdings haben die Energiekonzerne die Möglichkeit, ihre Steuerlast durch Investitionen in Großbritannien und durch Kosten, etwa für die Außerbetriebnahme von Ölplattformen in der Nordsee, zu reduzieren. Shell erzielt zudem nur etwa 5% seiner Erlöse im Vereinigten Königreich.
Shell reiht sich ein in die Riege der Rekordgewinner der Energiebranche. Dorothee Holz an der Frankfurter Börse, wie reagiert denn der Shell-Kurs heute auf diese Gewinne?
Also das hat man durchaus erwartet, einen Rekordgewinn. Die Aktie hat aber zunächst recht deutlich zugelegt. Die Gewinne sind aber zusammengeschmolzen. Dabei dürfte der Geldregen noch anhalten. In diesem Jahr könnten sich die Profite der Ölriesen auf unvorstellbare 200 Milliarden Euro summieren. Ja, klar, das weckt Begehrlichkeiten.
Auch die Deutsche Bank verdient so viel wie seit langem nicht mehr. Wir haben darüber berichtet. Warum schwächelt der Aktienkurs trotzdem?
Ja, die Deutsche Bank kann mit Shell nicht ganz mithalten, hat aber auch tatsächlich, wie Sie sagen, Milliarden verdient, ein 15-Jahres-Bestergebnis eingefahren und will zudem die Dividende erhöhen. Aber die Aktien rauschen um über 6% in die Tiefe, denn die Gewinnmarge, die ist für Anleger nicht ehrgeizig genug. Das Papier hat dieses Jahr aber schon ordentlich zugelegt.
Dann schauen wir auf das wichtigste Thema des Tages, die Zinsentscheidung nicht nur von EZB, sondern auch von Bank of England und der Federal Reserve in den USA. Die fallen so aus wie erwartet. Wie kommt das denn an?
Ein wahrer Zinsreigen, die Zinsen rauf und die Börsen applaudieren, das passt eigentlich nicht zusammen. Denn wenn die Zinsen steigen, werden festverzinsliche, risikoärmere Anlagen attraktiver. Aber die Börsen spekulieren darauf, dass der Zinsreigen sich langsam dem Ende zuneigt. In diesem Jahr vielleicht sogar eine Zinssenkung ansteht. Das sehen viele Experten allerdings anders, denn die Inflation bleibt weiter beunruhigend hoch. Doch in den USA hat das Zinstempo schon nachgelassen. EZB-Präsidentin Lagarde war heute sehr deutlich, will im März einen weiteren großen Zinsschritt machen, dann werde man weitersehen. Auf jeden Fall reagiert der deutsche Aktienmarkt äußerst gut gelaunt. Der DAX steigt um 335 Punkte, das sind 2,2% auf 15.516, ein neues Jahreshoch. Der Dow Jones macht schlapp, aber die Tech-Rally geht weiter. Die Nasdaq liegt um fast 3% zu.
Gucken wir auch noch gleich hin. Erst noch der Blick auf den Markt der Halbleiter. Der ist ja auch interessant, weil die Lieferschwierigkeiten da überwunden sind und er mittlerweile als Schlüsselindustrie gilt. Der deutsche Marktführer Infineon hat heute Zahlen vorgelegt. Wie läuft's?
Es läuft richtig gut. Infineon hat erneut die Gewinnprognose angehoben, profitiert von der hohen Nachfrage nach Chips für die Industrie, die für die neue Energiewende für E-Autos gebraucht werden. Dem Konzern dürfte auch die Antwort der EU auf den amerikanischen Inflation Reduction Act zugutekommen. Und die Aktien, die liegen im DAX um über 8% zu.
Gucken wir noch auf die Tech-Werte der USA. Silicon Valley hat ja etwas geschwächelt in letzter Zeit. Jetzt geht's etwas bergauf, vor allem bei Meta, Facebook. Ein kräftiger Sprung von 19%. Wie ist das zu erklären?
Und das bei einem Gewinneinbruch von 55%. Zuckerberg meldet sich zurück mit ehrgeizigen Plänen. Es soll ein Jahr der Effizienz werden. Man will sich auch stärker bei künstlicher Intelligenz investieren, ChatGPT Paroli bieten. Und das kommt offensichtlich richtig gut an, ist Musik in den Anlegerohren, in den Geplagten, muss man ja sagen. Der Euro ist zurückgekommen auf 1,09 $. Anleihen, die Umlaufrendite sinkt auf 2,25%. Und Gold steigt auf 1.921 $.
Danke, Dorothee Holz, live von der Frankfurter Börse. Soweit Wirtschaft und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse.